Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Und jetzt ist wieder soweit. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich weiß, dass ich mit jemandem sprechen werde. Und in diesen Zeiten kommt niemand zu mir ins Studio, so viel ist klar, sondern es ist irgendwo jemand. Und deswegen sage ich mal Hallo.
Hallo.
Wer bist denn du? Darf ich das erfahren oder verrät dein Name schon irgendwas über dich?
Ja, mein Name, glaube ich, verrät mehr über mich als der ganze Rest.
Dann sparen wir uns den
googeln
doch.
Kann und
ich bin ja nicht unfair. Ich würde ja jetzt nicht anfangen zu googeln. Nein, nein, sowas würde ich nicht machen. Aber wir können es doch einfach hinterher vorstellen. Also, oder ich sage schon mal, ich bin Sebastian. Schön, dich kennenzulernen, sage ich jetzt auch mal. Und hoffe, dass es sich bewahrheiten wird.
Und guten Morgen, Sebastian.
Hallo. Und wir sprechen miteinander über was auch immer. Es gibt so drei kleine Sätze, die die Redaktion vorbereitet hat, die mich möglicherweise auf deine Spur bringen werden. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal.
Rohes Fleisch als Lustbringer. Ein anderer kenianischer Geheimtipp, die proteinreiche Cassava-Wurzel.
Ist das die Wurzel?
Ja, das ist die Cassava-Wurzel. Wir schälen sie erstmal.
Und die ist gut fürs Liebesleben?
Ja, sie gibt dir Kraft.
Sie ist gut fürs Liebesleben. Aha, okay. Hast du irgendwas?
Nichts davon hatte irgendwas mit mir zu tun. Ich glaube,
ja, das ist ja schon mal sehr hilfreich. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Redaktion extra irgendwelche Sätze hier vorbereitet, die mich vollständig auf andere Spuren bringen sollen. Es hatte nichts mit dir zu tun. Okay.
Höchstens ja indirekt oder allgemein. Also
nichts mit dem, was du möglicherweise, weiß ich nicht, beruflich machst oder was deine Leidenschaft ist oder jetzt was dein Hobby so ist oder so.
Ich glaube, mein Beruf war gemeint, weil mein Beruf ist, glaube ich, auch das, was Leute an mir so furchtbar erstaunlich finden. Also zumindest ist mir das aufgefallen durch meine Erfahrungen mit der Presse.
Das heißt, wahrscheinlich reden wir darüber, was du beruflich machst.
Genau. Mhm. Also das ist nämlich eine so starke Information, dass der ganze Rest von mir völlig dahinter verschwindet.
Oh, das klingt fast ein bisschen, als würdest du das, wir können auch gerne über dich reden, wenn du möchtest, anstatt über deinen Beruf. Das klingt so ein bisschen, als würde das zu kurz kommen.
Ach, naja, ich meine, es ist schon interessant, dass meine Berufswahl so nachhaltig provoziert. Obwohl ich das eigentlich nicht tue, um zu provozieren. Das, was mich daran provoziert, ist eher, dass es andere provoziert und diese Vorurteile gibt.
Das ist interessant, okay. Hat dein Beruf denn jetzt irgendwie, also du sagst, diese drei Sätze hatten überhaupt gar nichts damit zu tun, hat denn dein Beruf irgendwas im weitesten Sinne mit dem Bereich der, weiß ich nicht, was war, Sexualität zu tun, der körperlichen Liebe? Das kann man sagen. Dann hören wir doch mal in den zweiten Satz hinein. Vielleicht werden wir dann schon ein bisschen schlauer.
Mir sind viele Studien im Gedächtnis geblieben, aber eine ganz besonders. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung des sexuellen Begehrens in nahezu 1000 Langzeitbeziehungen. Wie man vermuten würde, war das Lustlevel bei den Männern gesunken. Bei den Frauen hingegen war es nach wenigen Jahren stark eingebrochen. Legt sie doch nahe, dass Frauen keineswegs die monogamen Wesen sind, für die sie immer gehalten wurden. Treue entspricht nicht ihrer genetischen Veranlagung.
Mhm. Das heißt,
kann ich alles bestätigen.
Das kannst du alles bestätigen. Auch beruflich? Also bist du möglicherweise jemand, der sich mit Sexualität auseinandersetzt und zwar theoretisch, also möglicherweise wissenschaftlich? Bist du eine Sexualforscherin?
Nein. Wobei die Theorie natürlich immer dazugehört, man ist ja nicht völlig kopflos.
Das heißt, du bist aber eher so auf der praktischen Seite wiederzufinden.
Mhm.
Mhm, sagte sie vorsichtig. Komm, einen Satz haben wir ja noch.
Es ist das älteste Gewerbe der Welt und man kann es nicht wegdenken, es wird auch immer bestehen.
Das älteste Gewerbe der Welt, das wäre Prostitution. Hast du irgendwas mit Prostitution zu tun?
Ja.
Ja, das heißt, möglicherweise bietest du Sex an gegen Geld?
Unter anderem.
Unter anderem. Unter anderem Sex oder unter anderem gegen Geld?
Unter anderem Sex.
Okay, ich verstehe. Das heißt, du bietest auch noch andere Dienstleistungen aus diesem großen Bereich an gegen Geld?
Ja, also weil, darf ich das erklären? Nee, lieber nicht, oder?
Also ich habe noch 24 Sekunden. Das heißt, du kannst jetzt noch 20 Sekunden lang zuhören, wie ich weiter scheitere. Und mir dann erklären, was du tust.
Kennst du denn überhaupt mit dem Namen? Wie viele Prostituierte kennst du überhaupt namentlich? Mal so gefragt.
Wie viele Prostituierte kenne ich namentlich? Ich würde sie jetzt vermuten, das ist meine Ratezeit gewesen, ich würde jetzt vermuten, keine, auch wenn ich schon mal ein Gespräch mit einer Prostituierten hatte, irgendwann vor langer Zeit auch in einer Radiosendung, Aber to be fair, den Namen habe ich nicht mehr präsent.
Ja, siehst du, das habe ich deinen Mitarbeitern auch gesagt, dass es doch vermessen ist zu glauben, dass man, nur weil er mich irgendwie gesehen hat, dass man mich kennen müsse.
Dann sag, also, doch, mal, dann sag doch jetzt mal deinen Namen.
Salamir Baltüs.
Tatsächlich sagt er mir nichts.
Siehst du, ich bin ja auch erst seit 1-2 Jahren so in den Medien damit. Und das ist auch fast mehr aus Notwendigkeit geschehen, weil die Gefahr, dass ich also geoutet werde über meinen Handelsregistereintrag und über andere Pressesachen, war einfach sehr groß. Also versuche sehr viel Werbung zu machen für meine Website, weil die völlig ungewöhnlich ist. Und da konnte ich mich nicht darauf verlassen, in irgendwelchen Rotlichtportalen mich zu listen. Ich musste auch politisch an die Öffentlichkeit. Dann hatte ich eine Kolumne in einer größeren deutschen Zeitung.
Ah, okay. Mhm. Das heißt,
durch ein Artikel und in dem Moment ist meine Popularität völlig unkontrolliert geworden, weil unkontrolliert, da meine ich damit nicht besonders groß, sondern nur, dass ich einfach nicht wusste, wie bekannt ich jetzt eigentlich bin und wer mich kennt. Völlig erstaunlicherweise kannten mich einige Menschen oder hatten davon gehört, andere in meinem näheren Umfeld wussten von nichts. Insofern weiß ich immer nie, wer mich jetzt kennt und wer nicht. Das ist unklar.
Das heißt, du hast so ein bisschen die Flucht nach vorne gewagt auf der einen Seite, auf der anderen Seite gehört Marketing halt auch zum Business dazu, aber du wolltest schon auch in die Öffentlichkeit, bevor die Öffentlichkeit quasi auf dich trifft und du es nicht kontrollieren kannst, so hast du quasi
also
in der Hand,
was meine du Website heißt Hetera. Mein Konzept war, das ist wie so eine High-Class-Escort-Seite, wo einige Kolleginnen und ich auch waren in solchen Agenturen, mit dem Unterschied, dass eine Agentur normalerweise 30% oder bis zu 40% Provision nimmt, wenn Frauen mit den Männern schlafen.
Okay.
Ich habe mich entschieden, dass ich gar keine Provision nehme, weil ich möchte kein Geld mit dem Sex anderer Leute verdienen. Ich finde, jede Frau hat das Recht, mit ihrer Sexualität Geld zu verdienen, aber nur sie allein. Mhm. Also habe ich so eine Art High-Class-Escort-Kolchose gegründet und das Modell habe ich natürlich auch bekannt machen wollen, weil ich fand, das ist ein neues Konzept und sollte vielleicht Schule machen, dass man sieht, dass es diesen Job mit sehr viel Spaß und Unabhängigkeit und mit viel Kollegialität auch machen kann. Außerdem ist ja durch diese Bedrohung, durch Verbote und ist das schwedische Modell, was einige Politiker einführen wollen, das ist die Freierbestrafung. Das heißt, sie wollen nicht Prostitution direkt verbieten, aber halt den Konsum von Prostitution. Es wäre so, als würde man sagen, wir verbieten keine Radiostationen, aber wir verbieten halt, dass sie senden dürfen. Oder, so,
oder Radio hören quasi, ja, genau. Ja.
Die Moderatoren oder irgendwie bezahlt wird. Und dieser Thread hat halt sehr viele Prostituierte innerhalb von kürzester Zeit politisiert und hat dazu geführt, dass wir uns auch mehr zusammengeschlossen haben in Berufsverbänden, um dagegen zu kämpfen. Und dafür braucht man auch die Öffentlichkeit. Und damit man nicht immer auch vor dem Debakel steht, dass es heißt, ja, das ist ja ein Fake, die Frau gibt es wahrscheinlich gar nicht, die ist erfunden. Weil eben so wenige Frauen sich trauen, ihr Gesicht und ihren Namen, ihren richtigen Namen zu sagen. Weil sie eben auch Angst haben müssten vor Diskriminierung oder vor noch schlimmeren Sachen. Und ich kann mir das halt erlauben, weil ich komme aus einem ziemlich netten Umfeld. Mein Umfeld steht hinter mir und da ich das kann, da ich so privilegiert bin, das zu können, tue ich das.
Dann reden wir doch, bevor wir so ein bisschen auch vielleicht über dein Umfeld reden, weil das ja natürlich auch immer eine spannende Sache ist, herauszufinden, warum einige Menschen, die deinen Beruf ausüben, an die Öffentlichkeit gehen oder vielleicht auch ihr Umfeld darüber informieren und andere nicht. Reden wir doch vielleicht erstmal kurz darüber, was du genau machst. Also du hast gesagt, du hast eine High-Class-Agentur gegründet. Du bist auch selbst.
Agentur würde ja bedeuten, dass ich die Dates vermittle und kontrolliere, wer was kriegt und dann das Geld irgendwie dafür kassiere. Das mache ich alles nicht. Es ist eher eine Art Portal.
Es ist ein Portal, wo alle quasi die Lust haben, sich zusammengeschlossen haben, genau das zu machen, was du auch machst.
Genau.
Mhm. Und was genau heißt jetzt High Class? Also das heißt, ihr habt vor allen Dingen wohlhabende Kunden oder was steckt hinter diesem Begriff?
Das ist leider einfach so ein blöder Begriff, den Suchmaschinen halt erkennen. Deswegen sagt man das so, weil es ist sonst schwierig zum Schreiben. Ich glaube, das hängt eher mit dem Preis zusammen, also mit der Preisklasse. Ich meine, eigentlich nennen sich ja alle High Class. Und wer sich nicht High Class nennt in der Branche im Internet, da weiß man, okay, das ist jetzt was eher, okay, das ist ziemlich...
Da will man nichts mehr zu tun haben im Zweifel, oder das ist...
Es kann auch oft andersrum sein. Ja. Manche Leute sagen es auch aus Bescheidenheit nicht.
Okay, verstanden, warum das Wort High Class. Aber was ist jetzt genau deine Dienstleistung, die du anbietest? Was finde ich auf deiner Website? Was kann ich kaufen?
Wir haben auf dieser Website sehr schöne Fotos und aussagekräftige Texte. Und die Möglichkeit, mit uns also in Kontakt zu treten über Kontaktformulare, kriegen wir E-Mails. Und was wir verkaufen, ist Zeit. egal ob jetzt für ein Dinner-Date oder für 2 Stunden an der Bar und dann eventuell im Hotelzimmer, wir verkaufen die Option auf Erotik, die Option auf Sex, wobei die nicht der Sex nie garantiert ist und schon gar nicht irgendwelche einzelnen Praktiken, wie das andernorts vielleicht ist. Wir verabreden uns in Restaurants, in Bars oder auch mal im Museum, je nachdem. Wir richten uns an Menschen, die überdurchschnittlich gebildet sind und auch oft eher schüchtern sind und für die der bisherige Markt an Prostitution, an Sexarbeit, an Escort, oft nichts war, womit sie sich identifizieren konnten. Die meisten unserer Kunden machen das zum ersten Mal. Und dann geht man zusammen essen oder lernt sich kennen. Und wenn man dann sich entscheidet, dass man sich versteht, dann geht es eventuell im Hotelzimmer weiter.
Das heißt aber, ich kann mir keine Garantie auf Sex erkaufen bei dir, bei euch, sondern eher ein Date mit einem Menschen, der möglicherweise mir sympathisch ist und umgekehrt. Und dann geht es vielleicht weiter, vielleicht aber auch nicht.
Genau. Also wir garantieren keinen Sex, aber wir garantieren, dass der Sex, wenn er stattfindet, absolut konsensuell und einvernehmlich ist. Und ehrlich gesagt kommt es in den allermeisten Fällen zum Sex, weil wir machen den Job hier auch, weil wir ihn gern mögen und weil wir gern Sex haben und weil wir auch gern Sex haben mit Männern, die nicht unbedingt Modeltypen sind, wo wir den Sex an sich mögen und nicht nur den Partner allein. Aber es ist eben das Gefühl der Freiheit für beide Seiten, macht das erst schön. Also wenn ich da hinfahren würde und mich vorbereiten würde auf ein Date und wüsste, okay, ich muss jetzt, egal was ist, mit dem schlafen, das würde mich sehr, sehr hemmen. Und derjenige, der das auch wüsste, der hätte ja auch gar keine Chance, mich zu verführen oder zu zeigen, was für ein guter Liebhaber er ist, wenn er davon ausgehen muss, dass ich sowieso tue oder tun muss oder womöglich noch von jemandem, der hinter mir steht, dazu genötigt werde. Ja, also.
Auf der anderen Seite zahlt man natürlich dann wahrscheinlich auch nicht wenig Geld. Da können wir ja gleich noch drüber reden, was man für so ein Date dann auf den Tisch legt. Und dann entsteht da nicht auch so ein bisschen so eine Art Zugzwangssituation? Also vielleicht auch für euch auf eurer Seite, wo ihr denkt, ja, okay, vielleicht müsste es jetzt nicht unbedingt sein, aber naja, gut, ist ja Geld über den Tisch gegangen, jetzt will ich mal nicht so sein, so, oder, also ich meine, das Geld...
Ist natürlich ein starkes Nebenargument, das Geld, das gebe ich zu, aber es ist auch relativ, ne? Man kann das Geld ja auch behalten, wenn man sich entscheidet, an dem Abend sich vielleicht doch nur länger zu unterhalten. Und einige Kunden wollen auch manchmal nur Nähe und Geborgenheit. Und vor allem, weil man ja immer noch entscheiden kann, wie man den Sex dann hat. Ja, also, dass man eben nicht Befehle ausführen muss dafür. Ich empfehle meinen Kolleginnen, wenn sie in der Branche neu sind oft, damit sie eben vermeiden, dass sie etwas nur tun, weil sie glauben, es jetzt zu müssen, dass sie sich nochmal kurz zurückziehen, wenn das Essen vorbei ist und wenn man sich entscheiden muss, ob man jetzt hochgeht oder ins Hotel fährt, dass sie sich auf der Toilette einschließen. Und sich also tief durchatmen und sich fragen, okay, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade? Weil das weiß man oft nicht, während man im Gespräch ist. Man spürt es nicht. Wenn man sich so auf die Bedürfnisse des anderen einstellt und so auf Performance und Kommunikation, dass man sich nicht richtig wahrnimmt. Und ich finde auch, dass die Kunden, die ehrlich sind, auch verdient haben, dass man zu ihnen ehrlich ist. Und dass man nicht hinterher frustriert ist oder traurig oder...
Also auf keiner Seite am Ende, ne? Also man hat ja dann vielleicht als Kunde auch nicht das Gefühl, hinterher irgendwen ausgenutzt zu haben, weil es war ja dann...
Davor haben ja viele Männer Angst.
Ja, so ein bisschen sowas wie einvernehmlich oder, ne? Also du merkst, ich bin da noch vorsichtig, weil ich finde, das Geld spielt natürlich irgendwie eine Rolle. Lass uns doch mal kurz drüber reden, was geht denn dann über den Tisch, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen Abend mit dir verbringen wollen würde und wir treffen uns zum Essen und gucken mal, was passiert. Was zahle ich dann?
Meinst du jetzt ein Dinner-Date von 4 Stunden oder nur 2 Stunden an der Bar oder wie viele Stunden?
Fangen wir doch mal mit 2 Stunden an der Bar an.
Das wären 1.000 Euro.
Also schon gar nicht mehr so wenig, ne? Also
es ist keine Fantasiepreise, wir orientieren uns da ja auch irgendwie an den branchenüblichen Preisen, die in Deutschland, der Schweiz und Frankreich ist verboten, aber die eben so gelten. Und,
ich will auch gar nicht sagen, dass es jetzt viel Geld oder wenig Geld ist, weil ich finde, das kann man auch total schwer aufmessen.
Kommt doch
auf,
was derjenige verdient. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache das seit 10 Jahren. Habe immer das zu diesen Preisen gemacht und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für sehr viele Kunden doch wirklich gar nicht so viel ist. Und dass dieselben Männer, die vielleicht nicht bereit sind, für eine Theaterkarte eine gute Opernkarte 80 Euro zu bezahlen, so sehr wohl bereit sind, 1.500 Euro für Sex und Essen zu bezahlen. Was mich ehrlich gesagt schockiert, denn weil man ins Theater geht, hat man da hunderte Menschen, die ihr Leben lang ausgebildet wurden, etwas Exzellentes zu zeigen. Und also gut, wir sind natürlich auch nicht komplette Laien, aber trotzdem finde ich das Verhältnis schon extrem. Aber so ist es nun mal. Mhm. Also, und ich denke auch, dass die Wertschätzung für Kultur viel wichtiger wäre. Und ich bin oft verärgert, wenn ich denke, jetzt ich schreibe und ich werde einen Roman veröffentlichen und was man da so bekommt und mit welchem Budget Verlage haushalten müssen. Und dann denke ich mir, Moment, das sind 5 Dates. aber an diesem Zustand ändere ich ja nichts, wenn ich billiger werde. Im Gegenteil, ich will ja auch für meine Kolleginnen, dass die Preise möglichst hoch sind. Vielleicht ist es der Unterschied, dass man doch eine sehr persönliche Dienstleistung erbringt. Also eigentlich gar keine Dienstleistung, sondern dass es eben etwas ist, was mein Kunde dann wirklich nur für sich hat. Was einzigartig ist allein für ihn.
Was ja auch eine gewisse Wertschätzung dann am Ende bedeutet, ne? Also wie ich eben meinte, ich finde, es ist halt schwer, irgendwie mit Geld so eine Dienstleistung oder Zeit oder eine Person oder das Handeln einer Person zu messen oder aufzuwiegen, weil es total relativ und schwierig greifbar ist. Aber am Ende ist es natürlich auch so eine Art Wertschätzung für das, was ihr tut, dafür, dass ihr da seid.
Das ist auch eine Frage der Selbstachtung. Was gönnt man sich? Wie viel ist man bereit, dafür auszugeben? Und ich denke auch nicht, dass ich wegen der Preise, dass die irgendwie ausdrücken, dass ich hübscher oder besser oder versierter bin als Kolleginnen, die weniger nehmen. Aber ich weiß, ich kann den Preis verlangen, solange mich Leute dafür so bezahlen und solange ich damit keine Probleme habe. Abgesehen von jetzt natürlich durch die Corona-Krise, wo niemand Geld verdient.
Ja, klar.
Aber solange ich diese Preise nehmen kann, warum sollte ich es nicht tun?
Ja, keine Frage. Wie stehst du dann so zu dem Teil der, ich sag mal, Szene, wo dann deutlich weniger Geld verdient wird, auf der Straße zum Beispiel?
Wo ich diese Frage nicht beantworten musste. Wie stehst du denn als Radiomoderator dazu, dass bei einem Radiosender in Ruanda Moderatoren zum Völkermord aufgerufen haben? Kannst du deinen Job überhaupt noch ausüben, wenn du weißt, es gibt solche Radiomoderatoren?
Ja, ich mache natürlich was anderes und du machst natürlich auch was anderes, aber du bist natürlich in einer außergewöhnlichen Szene oder hast eine außergewöhnliche Berufswahl und dann sind das doch wahrscheinlich auch Punkte, über die man spätestens, wenn man in den Medien ist, immer mal wieder reden muss. Also ich kann, wenn ich als Radiomoderator interviewt werde übers Radio, kann ich natürlich sagen, das ist doof, und ich kann auch sagen, das ist doof, dass zum Beispiel in anderen Ländern oder in anderen Radiostationen auch in Deutschland Menschen viel weniger Geld verdienen, als ich das möglicherweise tue, weil ich in einem öffentlich-rechtlichen System arbeite. Ne?
Ich verstehe ja, das ist a question that springs to mind. Ja, also man assoziiert eben mit meinem Beruf bestimmte Dinge. Dafür kann man nichts. Die hat man von Kindheit an so im Tatort gelernt, dass man sich unter Prostituierte eine Frau vorstellt, die von einem Zuhälter zusammengeschlagen wird. Und das ist ja auch in sehr vielen Fällen leider der Fall. Wobei ich diese Frauen dann oft auch nicht Prostituierte nennen würde, sondern ja, die werden vergewaltigt.
Hm. Ja, aber da geht es ja ein Stück weit auch darum, wenn du jetzt sagst, du bist auch politisch unterwegs, so wie ich dich am Anfang verstanden habe. Und wenn es dann halt um den Verbot von der Ware quasi, also für mich als jemanden, der die Ware quasi...
Man kann immer noch Frauen vergewaltigen, nur sie zu bezahlen dafür ist verboten. Das ist das Einzige, was verboten ist. Aber ja, pass auf. Natürlich, wir also gehen ja von aus, dass Prostitution etwas ist, was man freiwillig, legal und vollkommen selbstbestimmt machen sollte. Alles andere ist ja auch bereits verboten, übrigens in Deutschland. Mhm. Also jede Art von Zwang, jede Art von Weisung allein ist verboten. Und auch Provisionen von mehr als 50% sind illegal und gelten als Zuhälterei. Das heißt auch umgekehrt, dass dieses Milieu, wo das noch praktiziert wird, sich im Gesetz überhaupt nicht schert. Das heißt, die machen das eh auf ihren illegalen Kanälen über irgendwelche kriminellen Verbindungen, mit denen ich noch Gott sei Dank nie konfrontiert wurde, von denen ich auch nur aus den Nachrichten weiß. Ich kann mir aber denken, dass diese Menschen nicht weiter beeindruckt sind, wenn eben noch ein Verbot mehr ist, weil sie brechen ja bereits alle möglichen Gesetze. Hm. Die Gesetze betreffen allein uns, die wir das machen, um unser Studium zu finanzieren oder nebenbei irgendwie ein Startup zu finanzieren oder unsere freiwillige Selbstausbeutung als Künstler. Zum Beispiel sind auf meiner Website, es sind alles kreative oder künstlerisch irgendwie tätige Frauen, die eben das nicht schaffen, sich allein zu ernähren oder eine Wohnung im inneren S-Bahn-Ring zu leisten von Tanzperformances oder einem kleinen irgendwie Independent-Label oder in meinem Fall vom Schreiben oder von Burlesque-Shows. Und die das machen als dringendes zweites Standbein, um eben unabhängig zu sein und auch frei davon, das nötig zu haben, Hartz IV zu beantragen oder andere staatliche Leistungen. Weil wir uns das Geld eben lieber von den Reichen holen als von den Armen. Mhm. Also das Politische daran ist eben, dass es die Möglichkeit ist, sehr strenge Klassenverhältnisse wenn man eben keine reichen Eltern hat oder keinen reichen Freund. Und wenn man als Frau eben auch sowieso eben nicht diese Gender Pay Gap im Nachteil ist, dass man das überwinden kann damit. Dass man, es ist eine Möglichkeit ist, das Empowerment ganz konkret finanziell, dass man plötzlich Dinge tun kann, die man sonst nicht konnte. Dass man auch weniger abhängig ist, zum Beispiel von irgendeiner Beschäftigung, wo man vielleicht schlecht behandelt wird. Und man kann einfach sagen, das mache ich nicht mehr, ich brauche das Geld nicht, ich mache was anderes. Aber wir haben vielleicht mal einen Kunden, der sich nicht gut benimmt. Da kann man eben einfach gehen und sagen, gut, ich habe nächsten Monat noch einen anderen oder zwei andere. Man ist ja nie von einem einzelnen Kunden abhängig.
Also, ne, verstehe mich nicht falsch. Ich finde das Modell großartig. Also wenn käuflicher Sex so funktioniert, dann ist das wahrscheinlich ein Win-Win für alle, die daran beteiligt sein möchten.
Finanzamt gewinnt noch mit.
Ja, auch das möchte ja gerne beteiligt sein. Wie groß ist denn der Kreis der Prostituierten, die so arbeiten wie ihr, die so arbeiten wie du?
Also natürlich gibt es keine Zahlen, weil die meisten Frauen, die das machen, also ich weiß ja, auf meiner Website sind wir 12. Es gibt einige Bewerbungen und ich bekam jetzt gerade ein bisschen eingeschlafen, aber in den letzten 2 Jahren bekam ich so ungefähr 5 Bewerbungen in der Woche, seit 2 Jahren. Alles Frauen, die unabhängig arbeiten und leben, alles Frauen, die studiert haben oder noch studieren oder jedenfalls nicht in einer konkreten Notlage sind. Frauen wie du und ich, die Frauen, die du irgendwie im DM an der Schlange siehst oder die neben dir in der U-Bahn sitzen, die neben dir im Theater oder im Kino sitzen. Unsere Kunden wollen auf gar keinen Fall, dass wir da irgendwie auffallen, wenn wir da, keine Ahnung, dann plötzlich einen großen Leopelz und Netzstrümpfe tragen. Ja, also wir ziehen uns dezent an. Die Frau, die in der Lobby aussieht wie eine Prostituierte, ist garantiert irgendwie die reiche Ehefrau von einem Oligarchen, aber nicht die Prostituierte. Die Prostituierte, die erkennt, die sieht man nicht.
Jetzt sagst du, du machst das schon seit 10 Jahren, was ja schon eine ganze Weile ist. Wie bist denn du dazu gekommen?
Ich war jung und brauchte das Geld. Nein, ich habe studiert noch und ich hatte ein Stipendium gehabt davor, aber das war schon zu Ende, weil ich die Regelstudienzeit überschritten hatte.
Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
Literatur und Philosophie.
Also Fächer,
die man gerne lange studiert.
Ja, das ist großartig. Das sind auch tolle Fächer, wo man sehr gut lange studieren kann. Das heißt, du hast schon durchaus was damit zu tun, mit deiner schriftstellerischen Tätigkeit.
Ja, genau. So. Und ich wollte immer auch nebenbei noch Zeit haben, um zu schreiben. Und dann hatte ich meine erste eigene Wohnung und musste die auch bezahlen. Und ich bekam also keinen BAföG und kein Stipendium und wollte aber allein wohnen in Berlin. Und dann suchte ich eben nach einem Job. Und davor war ich nebenbei so Aktmodell gewesen. Damit kann man aber auf gar keinen Fall sich allein finanzieren. Genauso wenig, wie man sich mit jedem anderen Studentenjob allein finanzieren kann. Und mir gefiel direkt an Prostitution, also am Escort-Dasein eben, dass es man ja wirklich diesen Kontakt zu den einzelnen Menschen hat. Und ich suchte eben im Internet dann, hätte ich auch alle möglichen Vorurteile im Kopf, dann ich wusste, was ist legal. Und dann suchte ich eine Menge Websites und da fand ich jede Menge menschenverachtenden Schrott, der meine Ästhetik beleidigte. Und dann eine, wo ich sagte, okay, so wenn das geht, dann wenn das so ist. Und die war ähnlich wie die jetzige, wo ich jetzt bin. Die Preise waren damals schon so. Und nur, dass ich damals auf Provision zahlen musste, natürlich. Aber es war eben sehr, eben mit dem Anspruch, dass man eben gebildete, kulturbeflissene Menschen anspricht und dass man es versucht zu poetisieren. Und mir gefiel die Atmosphäre in großen Hotels. Und auch diese Leute kennenzulernen, von denen man sonst so nichts weiß. Gerade als Linker, wer sind diese reichen Leute? Was geht in denen vor? Und ich habe sehr viel gelernt über den Klassenfeind sozusagen.
Und wenn du das jetzt seit 10 Jahren machst, du hast jetzt eben scherzeshalber gesagt, ich war jung und brauchte das Geld, dann ist da schon auch irgendwie eine Art Leidenschaft draus geworden oder ist es einfach im Moment immer noch das Praktischste, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen?
Im Moment ist das natürlich überhaupt nicht praktisch.
Ja, okay, jetzt, ja.
Wir verkaufen im Moment Telefonsex. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir jetzt als nächstes den Telefonsex revolutionieren, denn auch der hat ja einen schlechten Ruf oder gilt so als filzi und so als peinliches Rumgestöhne mit einer irgendwie über die Telefonrechnung riesige Rechnung erzeugend und untransparent die Kosten. Wir dachten, nee, wir machen das so, wie wir das mit den Dates machen. Wir machen Telefonsex so, wie er uns Spaß macht. Einen festen Preis, es wird mindestens 1 bis 2 Stunden sein, wo man sich dann zusammen verabredet, mit jeder mit so einem Glas Wein und gemeinsam redet, sich austauscht. Irgendwann vielleicht auch anfängt mit Kopfkino und Masturbation und sich gegenseitig wirklich eine schöne Zeit macht. Und zwar beide. Das habe ich gerade beschlossen. Also haben wir demokratisch abgestimmt. Das machen wir immer alles, überlegen das gemeinsam. Wir haben unsere Preise demokratisch und unsere AGBs immer Genau, und
das ist der Plan für jetzt quasi.
Genau, aber es ist natürlich was zu deiner Frage. Entschuldigung.
Ja, gar kein Problem.
Es ist mein Beruf. Mhm. Und ein Beruf ist ja eben nicht nur ein Hobby, sondern eben auch etwas, womit man Geld verdient.
Und im besten Fall aber was man mag.
Ja.
Wenn es gut läuft.
Natürlich mag ich es, und ich, also nicht nur ich kenne ja das, ich meine, wenn man 1000 Euro bekommt dafür, dass man, oder 1200, wenn man dann 4 Stunden schön essen geht und von jemandem diese Wertschätzung erfährt, dann ist man in diesen herrlichen Hotelsuiten, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Männer sich, wenn sie Geld bezahlen, so viel besser im Bett sind und mehr anstrengen als bei einem One-Night-Stand. Ich hatte ja davor durchaus als Studentin in Berlin auch eine Menge One-Night-Stands und so Partybekanntschaften oder halt mal so Casual-Sex. Und es ist wirklich meistens so, dass die positiven Erfahrungen und die schönen menschlichen Erfahrungen überwiegen, und ohne diese Sympathie meiner Kunden und diese schönen Beziehungen, einige von denen treffe ich dann ja auch wieder, also bestimmt ein Drittel meiner Kunden sind Stammkunden, einige treffe ich seit 8 Jahren und ich weiß so viel über sie und sie über mich, das ist dann wirklich wie Liebhaber, und das bei den Hetären in Griechenland früher war, und deswegen nennen wir uns ja auch Hetären. Mhm. Auch wenn das der Algorithmus noch nicht verstanden hat.
Ja, mein Gott, dieser lästige Algorithmus, ja. Was sind das dann für Menschen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele immer mal wieder zwischendurch genannt.
Ja, Männer wie dein Vater, dein Schwiegervater, dein Chef. Also im Prinzip die Art von Männern, übrigens auch Frauen oder Pärchen. Das finde ich besonders schön, Pärchen. Weil das sind eben die Menschen, die, ganz banal gesagt, es sich leisten können, 1000 Euro für einen schönen Abend auszugeben. Gut, für einige ist das ein Highlight, dass sie sich selbst zum Geburtstag schenken, wofür sie lange sparen mussten. Andere machen das irgendwie jedes zweite Wochenende, weil sie sehr viel reisen und es ständig tun. Also das kommt wirklich drauf an.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Fingerspitzengefühl braucht man, Empathie. Wahrscheinlich nimmst du ja auch einiges mit von diesen ganzen zwischenmenschlichen Begegnungen.
Aber natürlich, ja klar, wird wahrscheinlich bei jedem Beruf, wo man mit Menschen arbeitet, und ich lerne vielleicht auch nur eine ganz bestimmte Seite kennen, nämlich die Seite der halt ausgelassenen und unbefangenen Erotik. Und ich erfahre jetzt weniger über, keine Ahnung, die Fähigkeit dieses Mannes, mit Krisensituationen umzugehen oder mit irgendwie geschäftlich. Ich lerne ihn eigentlich so kennen, wie er sich mir präsentieren möchte, weil er hat ja die Chance. Ich kenne ihn nicht, ich kenne seine Vergangenheit nicht, seine Verfehlungen und die Fehler, die er vielleicht bereut. All das steht nicht im Raum. Und es geht wirklich ja darum, dass beide mehr oder weniger absichtlich versuchen, eine möglichst erotische Situation herzustellen und miteinander Spaß zu haben. Und oft zeigen sich die Menschen dann so, wie sie vielleicht eigentlich immer schon gerne gewesen wären, aber es ihnen eben nicht mehr möglich ist, weil ihre Umgebung zu viel von ihnen weiß und weil sie schon zu viel getan haben, zu viele Fehler gemacht haben. Und diese Fehler existieren bei mir eben nicht.
Hat sich dein Bild auf Menschen oder auf Gesellschaft in den letzten 10 Jahren verändert, positiv wie negativ?
Ja, also ich habe natürlich sehr viel weniger Angst vor Männern oder Respekt. Dafür aber auch mehr Mitgefühl. Und ich kann sie besser verstehen. Und es ist immer so witzig, die Vorstellung von irgendwelchen Prostitutionsgegnern, die dann sagen, dass so tun, als wäre ein Kunde oder ein Freier, wie sie ihn nennen, das Allerschlimmste. Und wie so ein, keine Ahnung, Vergewaltiger, Attentäter, Mörder, Seelenmörder. Und dann komme ich dann zurück zu meiner Chatgruppe, wo es irgendwie darum geht, wer wann ein Date hat. Oder es wird irgendein Date abgesagt und die Frauen sind total sauer, weil dieses Date, darauf freut man sich, dass das irgendwie das Highlight des Monats, und auch das Geld ist natürlich dann weg, und diese Dates zu haben, ja, und die Konkurrenz darum, wer mehr hat, und die Verzweiflung, wenn eins ausfällt, ja, und oder die Freude, wenn man eins hatte, und auch hinterher, wenn es ein gutes Date war oder auch ein witziges Date und man sich hinterher austauscht, das hat so wie überhaupt nichts zu tun mit der Vorstellung von Menschen, wie eine Begegnung zwischen Kunde und Prostituierter ist. Es ist einfach wirklich, wirklich schön und ich vermisse es schrecklich im Moment.
Ja, was für ein Beziehungsbild hast du denn? Kannst du mit den klassischen, sage ich jetzt mal, ich mache Anführungszeichen, ist schwierig im Radio, mit den klassischen Beziehungen dann überhaupt was anfangen oder mit dem Begriff Beziehung?
Die Liebe ist ja allmächtig. Also ich liebe auch jemanden. Ich habe darüber auch gerade, ich schreibe gerade so ein Corona-Tagebuch für das Süddeutsche Magazin und da habe ich in der letzten Folge auch über meinen Freund geschrieben. Ich habe einen Freund und ich liebe ihn über alles und er liebt mich auch. Und das ist auch für uns nie eine Frage gewesen, dass er mich nicht tun lässt, was ich gern tue. Und ich erzähle ihm oft von meinen Dates oder ich gehe hinterher noch zu ihm und suche ihn heim und störe ihn und erzähle ihm, wie es war. Und oft ist er ein bisschen genervt, weil er schlafen möchte, wenn ich ihn nachts um 3 wach klingle und sage, du musst jetzt mit mir bitte reden oder
aber,
so.
Aber das heißt, ihr führt eine klassische Paarbeziehung, Klammer auf, mehr oder weniger monogam bis auf den Sex.
Also ich würde sagen, dass für eine Beziehung die Frage, ob monogam oder polygam, diese Schubladen sollten keine Rolle spielen. Alles, was zählt, ist, ob man sich liebt oder nicht. Und wenn man sich liebt, dann lässt man den anderen sein, wie er ist und liebt ihn, wie er ist.
Aber und, ja, das ist ja auch eine ganz spannende Frage, weil es gibt ja auch dann sowas wie Polyamor. Ne? Also,
ja, das sind alles so Kategorien, ne? Die können wohl Leute versuchen, das irgendwie zu benennen.
Ja, ja, das sind ja alles nur Versuche, um auch neue Beziehungsmodelle, wenn man auch Modelle haben möchte, zu verstehen.
Ich brauche kein Modell, ich brauche nur meinen Freund.
Ja, das klingt total gut und total sinnvoll. Du hast ja völlig recht, das reicht im Zweifel. Ne?
Weißt du, wenn man, sobald man ein Modell nimmt und sagt, okay, das ist so und so funktioniert das und da passen wir uns jetzt an, dann nimmt man sich doch so viel weg. Ich meine, jede Liebe ist doch individuell und einzigartig und sie sollte ihre eigenen Regeln aufstellen. Für mich war es von Anfang an klar, also auch weil ich, als ich hier kennenlernte, war ja noch verheiratet. Mhm. Aber das ist jetzt, das geht ja vielen Frauen so. Und für mich war es von Anfang an klar, die einzige Regel, die ich befolge, ist, dass ich ihn liebe und ihm alles unterordne und von ihm das auch erwarte. Und dass wir uns nicht beeindrucken lassen von dem, was irgendwelche Leute meinen, wie wir leben sollten oder wie wir uns lieben sollten, dass die Liebe sich nicht unterordnen darf. Und natürlich wollen wir niemanden verletzen. Und es wäre für mich auch sehr traurig, wenn ich merken würde, dass ihn doch plötzlich das Gefühl der Eifersucht, aber da habe ich auch vielleicht Glück mit ihm. Nicht jeder Mann kann das. Ich weiß es auch bei vielen von meinen Freundinnen, die haben auch oft Partnerschaften mit Männern oder auch mit Frauen, lesbische Partnerschaften. Und das eine ist der Kopf, das andere ist das Gefühl der Eifersucht, der eigenen Unzulänglichkeit, die Angst, nicht mehr wichtig genug zu sein, nicht mehr genügend Aufmerksamkeit zu bekommen. Die ist sehr schwer zu bannen und dafür muss man reden. Manchmal geht es auch nicht. Aber das ist ja, es gibt ja viele Gründe, warum Beziehungen scheitern. Da muss man nicht Prostituierte sein, dafür, dass eine Beziehung scheitert.
Wie nah lässt du eigentlich deine, was sagst du, Kunden, Klienten ran an dich? Also wenn du sagst, es gibt Männer, mit denen du dich schon auch vielleicht seit 8 Jahren triffst, ist das auch Privatleben?
Kommt oft an, manchmal macht es mir Spaß. Manche wollen gar nicht reden, manchmal muss ich reden.
Aber ist das auch okay für dich, wenn dich jemand in sein Leben reinholt? Also wenn er, weiß ich nicht, aber davon natürlich erzählt, dass er eine Frau und Kinder hat, dann kriegst du kein schlechtes Gefühl von wegen, warum triffst du dich da mit mir? Oder das ist seine Geschichte, die
also
er hat?
Das Gefühl kriege ich manchmal schon und dann stelle ich auch Fragen. Er bezahlt mich ja nicht dafür, dass ich rumschleime. Ja, die Männer bezahlen mich nicht dafür, dass ich ihrer Meinung bin, sondern dafür, dass ich ehrlich bin. Und ich hätte auch schon einen Streit manchmal. Aber die meisten Männer reden gut über ihre Frauen. Was du, dieser dritte Einspieler, das ist, wo es darum geht, dass die Lust bei den Frauen so schnell nachlässt, das kann ich wirklich bestätigen. Ich habe das schon so oft gehört, die Geschichte, dass die Männer es eigentlich, kann ich verstehen, was los ist und es immer ihre Frauen lieben und gut finden und ganz toll finden. Und auch wenn sie schon beide schon die 50 hinter sich haben und gar nicht verstehen, dass die Frauen es nicht mehr machen. Und behaupten, ich kann es ja nicht nachprüfen, aber sie behaupten, sie machen das, buchen eine Prostituierte, weil sie eben jetzt nicht nur ein Jahr, sondern 2, 3, 4 Jahre keinen Sex hatten und dachten, Gott, sie leben auch nur einmal. Und Nachfrage und Bitten und alle möglichen Versuche sind gescheitert und es war nur peinlich. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, eine Ehe und eine Beziehung ist ja nicht dafür da, dass beide jetzt ständig auch noch Sex haben. Ich meine, es gibt so viel Wichtigeres, diese Lebenspartnerschaft, die Kinder, das gemeinsame Bestehen des Alltags. Man kann doch nicht auch noch erwarten, dass diese Paare dann auch noch 3-mal die Woche kreativ kopulieren, nur weil man ihnen sonst vorwerfen könnte, dass ihre Beziehung nicht in Ordnung ist. Das finde ich wirklich anmaßend vom Feuilleton, dass sie den Leuten vorschreibt, wie oft sie Sex haben sollen. Das muss nicht dazu gehören. Das kann man erstens outsourcen, zweitens, es gibt wirklich auch wichtigere Dinge und keine Beziehung ist deswegen minderwertig, weil es keinen Sex mehr gibt. Und ich glaube, wenn sich beide mehr Freiraum lassen würden, und kluge Paare tun das übrigens sowieso, auch ohne Ratgeber zu lesen, dass man sich eben entweder stillschweigend oder mit stillen Einverständnis oder auch sogar ganz offen eben das erlaubt, diese Eskapaden, solange man loyal ist. Loyalität also ist ja viel wichtiger als so sexuelle Treue. Also es gibt wunderbare Paare, die sich lieben und die intellektuell auf einer Augenhöhe sind und die sich dann beim Frühstück am Sonntag erzählen, was es am Abend davor so los war, was sie so getan haben und sich dann gegenseitig auch sich das gönnen einfach. Auch das ist ein Zeichen von Liebe, dass man dem anderen auch seinen Spaß gönnt und das, da sollte man sich einfach auf seine Gefühle verlassen.
Eine Kategorie würde ich jetzt gerne doch mit dir durchexerzieren. Schwieriges Wort, warum sollte man es benutzen? Nämlich unser Spiel vom Pferd. Das ist unser Wahr- oder Falsch-Spiel, was ich hier sonntags immer mit meinen Gästen spiele. Und das funktioniert so, es gibt gleich drei Geschichten. Und eine davon ist erfunden, die stimmt also nicht. Und deine Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, welche dieser, welche dieser Geschichten wahr ist und welches dann quasi die Geschichte vom Pferd ist. Und diese Geschichten haben wahrscheinlich irgendwas mit dir zu tun. Also ich kenne sie selber nicht, das heißt, ich kann dir keine Tipps geben. Ich kann im Zweifel höchstens mich mit dir beraten, wenn dir das hilft. Ansonsten kannst du es auch alleine durchziehen. Hör mal erstmal rein, worum es denn geht.
Dein Job, Salome, ist jetzt, wenn man mal in bürgerlichen Kategorien denkt, eher ungewöhnlich. Ich bin jedenfalls noch nie auf einer Party einer Frau begegnet, die gesagt hat, ich bin Prostituierte. Deswegen habe ich jetzt mal drei Geschichten ausgegraben, in denen es ebenfalls um Leute geht, die ihr Geld auf, in bürgerlichen Kategorien gedacht, ungewöhnliche Art und Weise verdienen. Das Wichtige daran ist aber, zwei von diesen Jobs gibt es tatsächlich, einen habe ich mir aber ausgedacht. Und dein Job ist es jetzt herauszufinden, welche von den drei Geschichten ist die vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Also das ist der Martin Krinner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, der das hier vorbereitet hat und der dir jetzt drei Geschichten um die Ohren hauen wird. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann kommt jetzt hier die erste Geschichte.
Job Nummer 1. Der ist was für Spaßvögel. Oder vielleicht doch nicht. Es geht jedenfalls um Clowns. Allerdings keine, die im Zirkus auftreten, sondern auf Beerdigungen. Und um jetzt erstmal kurz einem Missverständnis vorzubeugen, wenn ein Clown auf einer Beerdigung dabei ist, dann geht es explizit nicht darum, am Grab irgendwelche Witze zu erzählen.
Wie stirbt ein Schornsteinfeger? Er ableicht. Ein Förster? Der geht in die ewigen Jagdgründe ein. Und der Spanner, der ist weg vom Fenster.
Es geht darum, dass ein Clown allein durch seine Anwesenheit die Atmosphäre verändert. Das wussten schon die alten Römer. Wenn damals ein Adeliger das Zeitliche gesegnet hat, dann ging im Trauerzug oft ein Schauspieler mit, der die gleichen Klamotten wie der Tote trug, seine Stimme nachmachte, charakteristische Gesten imitierte und so weiter. Und oft hat er das auch ein bisschen karikiert und ins Lächerliche gezogen. Das Ganze sollte dann zum einen die Gäste unterhalten, es wurde aber auch als eine Ehrerbietung an den Toten verstanden. Heute läuft es in der Regel nicht ganz so rustikal ab, aber der Clown ist als Gast auf einer Beerdigung ja per se ein Außenseiter. Er gehört nicht zu den Trauernden, er muss auch nicht den Sarg tragen und muss keine Rede halten. Der Clown darf also Dinge tun, die die anderen aufgrund der Konventionen nicht tun dürfen. Zum Beispiel lachen, tanzen, demonstrativ weinen oder auch mal kleine Scherze machen. Und wer sich jetzt auf seiner eigenen Beerdigung nicht nur traurige Gesichter wünscht, sondern auch den einen oder anderen Lacher, der kann so einen Beerdigungsclown buchen und damit die Gäste ein bisschen aufheitern.
Nee, das glaube ich nicht.
Und hast du schon ein Gefühl für die Geschichte? Also du musst erst
dich. Die ist auf jeden Fall wahr.
Die ist auf jeden Fall wahr. Hast du schon mal was davon gehört sogar, oder?
Ich glaube nicht konkret, aber ich habe das, also ich möchte es auf jeden Fall aufschreiben. Das möchte ich auch sowas.
Das ist
ich
toll,
meine Mutter
ne?
mal fragen, ob sie das möchte. Es ist eine wunderschöne Idee. Und wenn die Römer das schon gemacht haben. also wenn es nicht wahr ist, dann sollte es wahr sein.
Also, finde ich auch tatsächlich.
Ich spende ja auch immer für Clowns im Krankenhaus, Rote Nasen e.V., weil die Kinder aufheitern, die am Hospizen liegen, die sterben müssen. Und das finde ich auch so schön.
Ja,
Rote Nasen e.V., bisschen Werbung.
Absolut, das ist keine verschenkte Werbung, es ist wichtige Werbung, das unterstütze ich gerne. Also wir halten fest, wir finden die Idee beide total toll, dass es Clowns auf Beerdigungen geben sollte und wenn es sie nicht gibt, dann sollten wir sie auf jeden Fall einführen. Du glaubst erstmal so grob an die Geschichte. Ich meine, es kommen ja noch zwei, deswegen, wer weiß, vielleicht sind die anderen beiden total abwegig oder auch total glaubwürdig. Ne? Komm, wir machen einfach mal weiter, ich bin neugierig.
Mhm. So, kommen wir zu Job Nummer 2 und der ist jetzt was für... Musikfreaks. Es geht um den Job als menschlicher Schallschlucker in Dubai. Dort wurde 2016 der größte Konzertsaal für klassische Musik in der arabischen Welt eröffnet, die Dubai Music Hall. Um die 2000 Leute passen da rein und der Architekt war ein Schweizer, Hans Hilberger. Und den Auftrag bekam er, weil er bekannt dafür ist, Konzertsäle mit einer großartigen Akustik zu entwerfen.
Jetzt der eigentliche Anlass hier ist ja das Fertigstellen der sogenannten weißen Haut. Ich hoffe, dass dieser Begriff nie mehr verwendet wird, weil wir können ja sehen, dass es alles andere als eine weiße Haut ist.
Ja, und diese weiße Haut ist die Verkleidung an der Innenwand des großen Konzertsaales, die ganz stark mit zur Akustik beiträgt. Und um die zu perfektionieren, hat der Bauherr, Sheikh Said bin Ali Al-Maktoum, keine Kosten gescheut und für die gesamte Phase des Endausbaus 2000 Leute engagiert, die nichts anderes zu tun hatten, als mehrere Stunden lang still im Saal zu sitzen. Das Problem war nämlich folgendes: Diese sogenannte weiße Haut war eine neue Technik und auch für Hilberger ein Experiment. Er musste ausprobieren, wie genau das Material beschaffen sein sollte. Dann war klar, dass bestimmte Löcher und Einkerbungen darin sein müssen, aber es war nicht klar, wie die genau geformt sein müssen. Und das Ganze lässt sich in der Theorie sehr, sehr schlecht berechnen. Und deswegen musste er über mehrere Wochen hinweg immer wieder neue Platten anfertigen lassen, im Saal anbringen und proben. Mit Orchester und, weil so ein Saal voll besetzt ja auch wieder anders klingt, mit Publikum. Und das heißt, 2000 Leute hatten jetzt über mehrere Wochen hinweg nur den einen Auftrag. Sie mussten sich jederzeit bereithalten, um bei der nächsten Probe wieder im Saal zu sitzen und Schall zu schlucken.
Wirklich, meinst du das ernst?
Ist auf jeden Fall auch ein guter Job, um sein Studium zu finanzieren, ne?
Ich weiß gar nicht, was daran so unplausibel ist. Es ist doch völlig verständlich.
Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht so...
Das nicht wahr sein. Ich meine, ich hoffe, dass es so ist. Ich dachte, das ist bei allen Konzertsälen, die gebaut werden, so, dass man sowas mal macht. Ich meine, mein Vater hatte auch ein Tonstudio. Ich weiß, dass es da wirklich große Unterschiede gibt. Und natürlich klingt ein volles Theater anders als ein leeres.
Erscheint mir auch ziemlich logisch, ja.
Ja, also ich weiß wirklich nicht, was an dieser Frage jetzt so unglaubhaft sein soll. Also,
vielleicht, weil man sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, vielleicht, weil man noch nie was davon gehört hat, weil man sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, dass es da Leute gibt.
Man kann natürlich sagen, vielleicht würde man woanders eher was anderes nehmen als Menschen, so, keine Ahnung,
Schaufensterpuppen.
Die Haut ist was anderes als eine Plastikoberfläche. Das ist schon was anderes, was so ein Mensch irgendwie macht mit dem Schall. Und gut, es ist auf jeden Fall klar, dass man in arabischen Ländern sehr, sehr billige Arbeitskräfte hat, die man für alles, ich meine, die haben eine Kuhmilchfarm in der Wüste, wo die Kühe gekühlt werden, nur damit sie ihren Latte Macchiato haben. Wer sowas macht oder wer in Dubai eine Wasserfontäne sich leistet, wo zwei Drittel des Wassers, glaube ich, wieder verdunstet, bevor es im Bassin ankommt, der kriegt auch Leute dazu, sich ein paar Stunden in den Konzertsaal zu setzen. Also
vermutlich ja.
Auf jeden Fall wahr. Also muss die dritte Geschichte, die jetzt kommt, falsch sein.
Gucken wir mal, was Martin Krinner dann noch vielleicht sich jetzt möglicherweise selber ausgedacht hat, weil theoretisch müsste das ja jetzt die erfundene Geschichte sein.
Okay, mal gucken.
Und für den dritten und letzten Job gehen wir jetzt nochmal ein Stück weiter nach Jakarta, in die Hauptstadt von Indonesien. Da verdienen viele Leute nämlich ihr Geld, indem sie bei anderen Leuten im Auto mitfahren. Jakarta ist eine Riesenstadt, hat mehr als 10 Millionen Einwohner und das ist auch der Grund für eines der größten Probleme dort, der massenhafte Verkehr. Autos, Busse, LKWs, Motorräder sind dort überall. Die Stadt hat deswegen schon 1992 beschlossen, dass Autos nur dann in die Stadt reinfahren dürfen, wenn drei Leute oder mehr drin sitzen. Jetzt gibt es allerdings auch in Jakarta Pendler aus den Außenbezirken, ungefähr 1 Million, und viele davon sind genauso wie hier in Deutschland alleine unterwegs.
If we take another road other than Sudirman Street, it will take us 1 to 1.5 hours to reach our destination.
Die Lösung für solche Pendler steht jetzt allerdings direkt am Straßenrand, sogenannte Jockeys. Die strecken nicht den Daumen raus, wie ein normaler Anhalter, sondern einen Finger, wenn der Jockey alleine unterwegs ist, oder gleich zwei, wenn noch jemand anderes mitkommt, zum Beispiel wenn eine Frau noch ein Kind mit dabei hat. Am Schluss bekommt dann im besten Falle der Jockey sein Geld, ungefähr $1 pro Fahrt. Wenn die beiden jetzt allerdings von der Polizei angehalten werden und der Polizist das irgendwie riecht, dass da nur ein Geschäft zwischen den beiden abläuft, dann muss der Fahrer eine Strafe von bis zu $90 bezahlen und der Jockey geht in den Knast.
Komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
So, Salome.
Ja, ich glaube wirklich, dass das nicht stimmt, weil, also ich glaube, erstens, dass ein Staat, der sich so viel Gedanken macht jetzt über solche Mitfahrgelegenheiten und darüber, dass es limitiert, wie viele im Auto sitzen dürfen, der hätte das Verkehrsproblem von vornherein sowieso nicht so. Das klingt auf den ersten Blick sehr glaubhaft, aber es stimmt wahrscheinlich nicht.
Ich habe hier einen Knopf, da steht Auflösung und den drücke ich jetzt gleich und dann erfahre ich so viel wie du.
Okay, na dann mach mal.
Die erste Geschichte, also die Sache mit den Beerdigungsclowns, diesen Job gibt es wirklich. Wer da einen buchen möchte, der wird auf jeden Fall im Netz fündig. Und auch die Story, dass bei den alten Römern der Verstorbene von einer Art Clownfigur nachgemacht wurde, die ist wahr. Wen man ebenfalls tatsächlich findet, das sind die Mitfahrer in Jakarta. Und die nennen sich auch tatsächlich Jockeys. Erfunden war dagegen die Geschichte in der Mitte. Die Dubai Music Hall, die gibt's nämlich nicht wirklich, die habe ich mir ausgedacht. Es stimmt zwar, dass ein Konzertsaal mit Besuchern anders klingt als ohne, aber bei irgendwelchen Akustiktests werden da keine echten Menschen reingesetzt, sondern Stoffpuppen. Das Einzige, was es auch in Wirklichkeit gibt, ist die angesprochene weiße Haut. Die hängt allerdings nicht in Dubai, sondern in der Elbphilharmonie in Hamburg.
Schade, aber am...
Naja, gab's was zu gewinnen, habe ich gar nicht gemerkt. Interessant. Aber klar, diese weiße Haut hat mich vielleicht auch irritiert. Mensch, was für ein Trick, dass es die Dubai Music Hall gar nicht gibt.
Das ist gemein, ne?
Das
ist,
ja, trotzdem würde ich das aber gut finden, wenn man das so testet. Das wäre echt ein cooler Studentenjob.
Absolut, stell mir vor, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, zweimal in der Woche abends da reinsetzen, vielleicht noch ein bisschen schöne Musik hören. Ja, ist doch nicht schlecht. So, ich habe jetzt hier noch ein Wort auf dem Stichwortzettel stehen, über das ich gerne mit dir sprechen würde, und zwar das Stichwort Feminismus. Bist du Feministin?
Also, seitdem ich weiß, was das ist, weiß ich wohl, dass ich es auch bin. Mhm. Ich habe das früher nicht so genannt, weil ich dachte, es wäre selbstverständlich. Ich dachte, es wäre selbstverständlich, dass Frauen den gleichen Wert haben in jedem wie Männer. Ich dachte, es wäre selbstverständlich, dass die Frau entscheidet, ob sie ein Kind haben möchte oder nicht. Ich dachte, es wäre auch selbstverständlich, dass der Frau ihr Körper gehört. Und ich dachte auch, es wäre selbstverständlich, dass man sich über die Frau nicht lustig macht, wenn sie halt gern und viel Sex hat. Und auch mit Leuten, die man so kennt. Aber ich habe leider durch mein Leben gemerkt, also mein Leben außerhalb meines Familienumkreises gemerkt, dass das alles leider nicht selbstverständlich ist. Und das macht mich sehr, sehr wütend und erschrocken. Und deswegen bin ich Feministin, ja.
Letzte Frage, was schreibst du und wann können wir das lesen?
Ich hoffe im Herbst, wenn sich jetzt nicht alles das verschiebt durch diese Sachen jetzt, aber ich schreibe, habe einen Roman geschrieben und ich werde noch weitere schreiben. Und dem Roman geht, der ist sehr autofiktional, aber es ist ein Roman, es ist keine Autobiografie.
Aber das heißt, es geht auch um Sexarbeit, um das, was du in deinem Leben ein Stück weit erlebst?
Ja, es ist von heute aus geschrieben und es ist ein bisschen die Erklärung, wenn Leute mich fragen, gut, aber warum machst du das? Also warum du, warum ich und wie ist es für mich möglich gewesen, Sex und Liebe zu trennen? Und es ist ja nicht nur, ich bin jung und brauche das Geld. Das sind ja schon noch ein paar andere Schritte dazwischen. Ansonsten würde es ja wirklich jeder machen. Und das zu erklären, das geht eben nicht in 2-3 Sätzen. Darum habe ich diesen 300-400-seitigen Roman geschrieben. Und ich hoffe, er ist lustig. Und ich hoffe auch, dass er bald veröffentlicht wird und dass ich euch da nicht zu viel verspreche.
Und dann brauchst du auch keine Interviews mehr zu geben, weil dann steht ja alles drin, kann man sich ja dann durchlesen.
Das ist ja auch, sieht man ja, dass Schriftsteller keine Interviews geben müssen. Dann ist ja alles mit dem Werk erklärt.
Dann geht das alles wieder von vorne los, ich sag's dir. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du dieses Interview gegeben hast. Es war ein sehr schönes Gespräch. Salome Balthus, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Einen wunderschönen Sonntag noch und alles Gute dir.
Alles Gute, bleib gesund.
Selber, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.